Willkommen zum You Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Schönheit ist eigentlich eine verantwortungsvolle Antwort auf die Krisen der Gegenwart. Und sie wird die Welt schonend in die Zukunft führen. Ja, es geht um die Schönheit der Begegnung. Es geht um die Schönheit des Ambientes. Was ist denn ein schönes Ambiente? Aber wo wird der Mensch ganzheitlich angesprochen? Kunst ist unglaublich wichtig. Wir haben über die Seele bereits gesprochen. Und die Seele braucht Spirit. Und Spirit gibt es konzentriert nur in der Religion und in der Kunst. Und deswegen muss Kunst meines Erachtens überall dort sein, wo Menschen arbeiten.
Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Jan heute bei mir ist. Normalerweise sage ich schöne Grüße aus Rostock oder aus Berlin. Heute sind wir beide in Berlin. Freut mich sehr. Guten Morgen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich lebe mit Martin Buber und einen Satz, den ich am meisten liebe. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Und ich habe mich auf diese persönliche Begegnung mit dir sehr gefreut.
Ja, ich musste ja in der Pandemiezeit eigentlich alles remote aufnehmen. Und das hat natürlich auch so seine Vorteile. Man kann sehr schnell auch Gespräche ausmachen und umsetzen mit Leuten, die ganz woanders sind. Aber wenn man sich dann vor Ort trifft, hat ein Gespräch eine andere Qualität, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu unserem Thema. Also die einzige Arbeit, die für uns Menschen bleibt, ist eigentlich das ko-kreative Arbeiten. Und das braucht unbedingt Nähe und unbedingt Begegnung. Das müssen viele wieder lernen. Aber darüber werden wir sicherlich noch reden.
Genau. Und da freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und wir heute sprechen können. Du hast schon viel geschrieben zu dem Thema menschliche, menschenfreundlichere Arbeitswelt. Da kommen wir heute mal dazu, vielleicht auch zu dem, woran du gerade arbeitest. Wir wollen dich aber am Anfang auch erstmal kennenlernen. Für die, die nicht wissen, wer du bist, habe ich eine schöne Einstiegsfrage. Und zwar bin ich ja Vater von 3 Töchtern und unsere mittlere Tochter, die Mathilda, 10 Jahre alt, die spricht ja hier das Intro ein. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du so machst.
Also, ich bin ein Mensch wie du, meine Liebe, und ich habe das gleiche Ziel wie du. Ich möchte glücklich werden oder glücklich sein, wenigstens gelegentlich. Und da ist es ganz wichtig, was man mit seiner Zeit anfängt, ob man seiner Zeit Wert gibt. Und da habe ich ein bisschen experimentiert. Das macht man nie sofort richtig und das habe ich lernen müssen. Aber heute mache ich etwas, was ich wirklich liebe. Ich helfe Unternehmen und Unternehmen gehören zu den stärksten Kräften in der Gesellschaft, dabei sich zu kultivieren. Ich kümmere mich um viele Dinge, die da nicht in Bilanzen stehen. Firmen haben Bilanzen, da wird alles notiert, was die verdienen, was die verlieren und so weiter. Aber ich kümmere mich um Dinge, die da nicht drin stehen. Das sind die Werte, das ist das Wissen, das ist das Wirken, das ist das Verhalten und dazu gehört auch die wirksame Kommunikation. Und so versuche ich, mit den Unternehmen Gesellschaft so zu gestalten, damit für dich noch eine lebenswerte Welt bleibt.
Also du kümmerst dich so ein bisschen um die unsichtbare Welt in den Unternehmen?
Ja, so ist es. Und das mache ich natürlich nicht alleine, das wäre vermessen, sondern immer mit den Teams und mit meinen Bauverwandten, die mir dabei unterstützen.
Vielleicht gibst du uns mal einen Background. Wo kommst du eigentlich so her? Wie sah dein Leben aus, als du 10 warst?
Also als ich 10 war, war ich Teil einer relativ großen Familie. Ich bin in den Niederlanden geboren, in einem kleinen Ort nördlich von Amsterdam, wo auch der Vater des hinterbeinlosen Stuhls, Freiswinger, zur Welt gekommen ist, Mart Stamm. Der hat ja dieses wunderbare Möbel erfunden. Sonst kennt man das nur, weil es dort einen sehr großen Viehmarkt gibt. Und die Familie, in der ich geboren wurde, war eine gut katholische Familie. Und die hatten damals noch sehr, sehr viele Kinder. Also aufwachsen mit 7 Geschwistern, das ist zum Teilweise schön, zum Teilweise auch sehr fordernd. Also wenn man Geburtstag hat, das ist für deine 10-Jährige vielleicht lustig zu hören, dann ist abends das Geschenk weg oder kaputt. Und man wächst in der Masse auf und deswegen habe ich sehr früh schon das Bedürfnis gehabt, nach einem Gegengewicht zu dieser Masse und habe mich immer gerne zurückgezogen, umgebe mich gerne mit ganz schönen Dingen und habe mich befreit aus dieser Massenaufzug sozusagen.
Kannst du dich noch an deinen ersten Job erinnern?
Ja, mein erster Job war helfen in einer Weinhandlung. Also ich habe eine große Weinaffinität und das war das allererste, was ich gemacht habe, um mein Taschengeld aufzubessern. Natürlich vorher war ich bei den Pfadfindern und da gibt es auch Jobs, die man machen muss. Dann geht man an Häuser vorbei und klingelt, kann man irgendetwas machen und das sammelt man für die Pfadfinder Geld ein. Das war der allererste Job, aber danach kam das bei der Weinhandlung.
Mhm. Wir sprechen ja, also meine Frau und ich, viel mit unseren Kindern, was die beschäftigt, was die mal machen wollen. Das sind gar nicht so diese Berufe, sondern das sind bei denen mehr so Tätigkeiten. Also unsere Jüngste, die ist 5, wenn ich die frage, was willst du mal werden, dann sagt die hüpfen, weil die das einfach gerne macht. Oder die Große, die sagt dann Illustratorin, meint damit aber irgendwas Kreatives. Interessant ist natürlich, wie sich das verändert auch im Laufe der Zeit. Also wenn man die Kinder dann irgendwie nach 1-2 Jahren fragt, ist das was ganz anderes. Und interessant ist natürlich auch, wie das bei meinen Gästen und Gästinnen so war. Hattest du so einen Traumjob oder etwas, wo du sagtest, das wolltest du werden?
Ja, mein Vater war Außendienstmitarbeiter einer Weinhandlung, also wieder Wein. Und der hat uns sehr früh an den Weinrand geführt. Also bei uns gab es auch für die kleineren Kinder nur sonntags über Mittag ein kleines Gläschen Wein. Und ich habe eine Handelsausbildung genossen, 7 Jahre lang. Und daran musste sich ein Praktikum anschließen. Und ich wollte dann unbedingt in Weingebiete, um mich näher mit dem Wein zu beschäftigen, um dann später in den Weinhandel tätig zu werden. Das ist aber alles ganz anders gekommen.
Wir reden ja heute viel über die neue Arbeitswelt, auch hier in diesem Podcast natürlich. Es gibt jetzt natürlich nicht das Schwarz und Weiß. Ich glaube, es gab schon früher Unternehmen, die sehr menschenfreundlich gearbeitet haben, so wie es auch früher schon eine Führung gab, die sehr daran orientiert war, die Menschen zur Entfaltung zu bringen. Und heute gibt es immer noch auch gleichzeitig diese sogenannte alte Arbeitswelt. Wie hast du sie denn kennengelernt?
Also ich habe angefangen zu arbeiten, also in diesem Praktikum sozusagen, bei ein sehr traditionsreiches Unternehmen, einen ganz großen Markenartikel. Aber das Unternehmen war sehr konservativ und mein Praktikum dort hat 12,5 Jahre gedauert. Ich bin sehr begriffsstützig, wie du merkst. Und ich bekam dann natürlich dort auch mein eigenes Büro und es war sehr, sehr, sehr konservativ. Und dann habe ich von mir aus dieses ganze Büro verwandelt. Ich bin Kunstsammler und habe dann von zu Hause Kunst mitgebracht. Ich habe die Messingleuchte in einem Schrank gestellt und da kam die Tizio herein. Also ich hatte das modernste Büro und habe sogar, ich habe nicht nur an mich gedacht, sondern auch an meine Kolleginnen und Kollegen, das Wartezimmer des Werkstarztes, das habe ich auch komplett neu eingerichtet, damit die Menschen dort ihre Angst ein bisschen genommen bekamen und lebendiger wurden. Also dieses Thema Lebensräume einrichten hat mich von Anfang schon als Kind, als ich zu Hause, wir haben auf dem Speicher gewohnt, meine 2 Brüder und ich, wir hatten jeder unsere Ecke und meine war extrem schön, haben mich auch abgetrennt mit Textil und so weiter. Also das war von Anfang an bei mir ein großes Anliegen und es hatte etwas mit einer Prägung zu tun. Man muss auch Glück haben in Schulen. Auf dieser Handelsschule gab es ein Pflichtfach, das war die Ästhetik. Und das wurde gegeben von einem Dirigenten namens Jan van Merwijk, einem Menschen, den ich jeden Tag noch danke, dass er in meinem Leben gekommen ist. Und er hat mich geöffnet, also für Literatur, für bildende Kunst, für Musik, für Architektur. Und geprägt von ihm habe ich dann immer versucht, mein Umfeld wirklich poetisch aufzuladen, kulturell aufzuladen.
Ich beschäftige mich ja nun auch schon seit einer ganzen Weile mit Arbeit und muss sagen, dass Ästhetik selten besprochen wird. Hast du auch den Eindruck?
Ja, so ist das leider. Es wird nicht selten besprochen, aber wenn man so durch Unternehmen geht, dann sieht man auch, dass da einiges fehlt und das ist ein großes Jammer, weil dadurch entsteht natürlich dieser Mangel an Motivation zu einem Teil. Wir kennen ja alle diese berühmten Gallup-Studien, die jedes Jahr durchgeführt werden und jedes Jahr ist das gleiche Ergebnis, habe ich so den Eindruck, dass nur 15% aller abhängig Beschäftigten wirklich mit Herz und Seele dabei sind und der Rest macht Dienst nach Vorschrift oder hat bereits innerlich gekündigt und mit dieser müde Truppe werden wir die Probleme in der Welt, ich finde, man muss das ganzheitlich betrachten, nicht lösen. Und deswegen muss dringend etwas verändert werden an die Arbeitsumgebung von Menschen. Der große Buckminster Fuller, den ich sehr verehre, hat immer wieder gesagt, versuche nicht den Menschen zu verändern, verändere seine Umgebung. Und das war sehr, sehr weise von ihm.
Hm. Als ich diesen Podcast begonnen habe, 2018 war das, da interessierte mich, das habe ich dir vorhin erzählt, Kultur. Weil da so viel drinsteckt auch in Unternehmenskultur, was man eben auch nicht immer sieht, wie wir vorhin festgestellt haben. Und ich kam dann schnell auch zu diesem Begriff New Work, der ja eigentlich nur in Deutschland auch so groß ist. Du hast ja auch einen Blick ins Ausland, da spricht man ja, wenn überhaupt, von Future of Work oder anderen Begriffen. Aber es gab in Deutschland so eine interessante Entwicklung, die mit der digitalen Transformation zu tun hatte, die vielleicht auch ein bisschen mit dem Wunsch vieler hier in Deutschland zu tun hatte, ein bisschen mehr Arbeit mit Sinn zu finden. Und die dann wiederum auch mit diesem Philosophen Friedrich Bergmann zu tun hatte, der ja auch davon geschrieben hatte, einer Arbeit nachzugehen, die man wirklich, wirklich machen möchte, die einem als Menschen auch entspricht. Hast du diese ganze Entwicklung, die dann auch in den Medien begleitet wurde, dann gab es große Konferenzen in Hamburg, New Work Experience in der Elbphilharmonie und so. Wie hast du diese ganze Entwicklung erlebt?
Ja, ich muss vielleicht ein bisschen zurückgehen, denn es gibt immer Erweckungserlebnisse und ich war für diese Diskussion, die dann eingetreten ist, sehr, sehr gut vorbereitet und das hat alles eigenartigerweise mit Berlin zu tun und zwar hat hier direkt um der Ecke, wir sind ja in der Friedrichstraße, in diese schöne Arbeitswelt von euch, um der Ecke gibt's die Telekom und die haben ein riesen Konferenzzentrum dort und dort hat 2008 die allererste Visionsgipfel stattgefunden, die damals ausgerichtet wurde von Peter Spiegel, der damals noch Geschäftsführer war des Clubs of Budapest. Diesen Club habe ich sehr lange unterstützt und bevor es diese Konferenz gab, gab es einen Anruf und er hat gesagt, wir machen diese Konferenz und der Keynote-Speaker ist Professor Mohamed Yunus, der Mann, der mit seinem Mini-Kreditkonzept Millionen von Menschen aus der Armut befreit hat. Und als Dankeschön für mein Engagement für seinen Club würde mir ein Tag schenken mit diesem frisch gebackenen Friedensnobelpreisträger. Und da habe ich gesagt, es tut mir leid, das kann ich nicht annehmen. Ein informiert, unwissender, dahergelaufener Holländer beansprucht nicht einen ganzen Tag mit einem so großen Menschen. Aber ich würde sehr gerne diesen Tag verschenken. Ist das erlaubt? Und das wurde erlaubt. Und dann habe ich jemandem meinen Tag gegeben, der dann mit Herrn Bernotat von E.ON kam und Herrn Hambrecht von der BASF und Liz Mohn. Und Professor Yunus hat einiges an Budget einsammeln können für seine Projekte. Ich durfte aber beim Abendessen neben ihm sitzen. Und vorher war ich an dieser Konferenz, also hier um der Ecke. Und er hat eine fulminante Rede gehalten. Und er hat die armen Menschen überall in der Welt als Bonsai-Menschen bezeichnet. Also Menschen, die aus einem guten Samen gemacht sind wie wir, aber eine zu kleine Schale. Sie können ihr Potenzial nicht entfalten. Mhm. Und dann hat er über seinen Traum gesprochen, Armut noch zu seinen Lebzeiten ins Museum zu stellen. Ob das gelingt oder nicht, ist sehr davon abhängig, wie wir hier arbeiten. Und abends habe ich dann zu ihm gesagt, das war eine wunderbare Rede, aber Ihr Traum wird nie Wirklichkeit, wenn wir nicht den geistigen Armut hier beseitigen, die verursacht wird zu einem Teil von der Art, wie die Menschen hier arbeiten. In den Büros rundherum sind Arbeitsräume, die dominiert sind von der wirtschaftlichen Rationalität. Und die Menschen, die da arbeiten, sind auch Bonsai-Menschen. Auch sie können ihr Potenzial nicht entfalten, weil die Umgebung nicht stimmt. Und er hat das sofort verstanden, diesen Zusammenhang, und hat dann gesagt, das ist ja wunderbar. Nächstes Jahr bin ich wieder hier. Nächstes Jahr sind 4.000 Leute im Saal. Machen wir in der Freien Universität. Und ich spreche wieder über meine Bonsai-Menschen und du über deine. Und das habe ich dann gemacht und habe natürlich dieses Bürothema da ausgebreitet und erzählt, dass durch diese Dominanz der wirtschaftlichen Rationalität die Menschen neurotisch werden, weil die kulturelle Umgebung nicht antwortet. Und das führt dann zu mangelnder Motivation, zu Burnout, zu Mobbing, zu Einsamkeit, zu Ängste und so weiter. Mhm. Und im Saal saß ein Unternehmer, der danach auf mich zukam und sagte, das war ja eine wunderbare Rede. Und ich organisiere in 6 Monaten einen Kongress im Adlon, auch wieder hier um die Ecke. Mhm. Würden Sie die Rede noch mal halten? Und dann habe ich gesagt, es tut mir leid, die gleiche bestimmt nicht, weil ich hoffe, ich bin in 6 Monaten weiter. Und in den 6 Monaten habe ich ein ganz kleines, schmales Bändchen gefunden von einem Neurobiologen, von dem ich noch nie gehört hatte, Gerald Hütter. Und das Büchlein heißt Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn. Und da steht unter anderem drin, dass die meisten Umgebungen, in denen Menschen aufwachsen und arbeiten, nicht unbedingt geeignet sind für die Entwicklung seines Gehirns. Und ich habe einige seiner Gedanken eingepflegt in meinem Adlon-Vortrag. Und vor mir hat mein Kunde, Kurt Werner, von der M-Drogeriemarkt gesprochen und hat unter anderem gesagt, er könne als Arbeitgeber seine Mitarbeiter nicht motivieren. Das müssen sie selbst tun. Aber als Arbeitgeber hat er die verdammte Pflicht, er hat das Verdammte wirklich gesagt, Umstände zu schaffen, damit Menschen sich selbst motivieren können. Also nach meinem Vortrag kam wieder jemand auf mich zu. Meistens wollen die dann eine Karte oder sagen, das, was sie da gesagt haben, ist Bullshit oder können wir das nochmal vertiefen oder wie auch immer. Und plötzlich stand ein sehr freundlicher Mensch da und sagte, das war ein wunderbarer Vortrag, Sie haben verstanden und ich würde gerne mit Ihnen arbeiten. Und dann habe ich gesagt, das ist sehr schön, aber wer sind Sie? Und dann kam die Antwort, ich bin der Hirnforscher, den Sie mehrmals zitiert haben und ich bin per Zufall hier. Er hatte die Veranstalter am Vorabend im Restaurant getroffen und die hatten ihn eingeladen. Und er hatte gesagt, jetzt weiß ich, warum ich da bin, wir mussten uns eigentlich finden. Er hat sofort das Du angeboten und da habe ich gesagt, wunderbar, Gerald, dann kannst du mir gleich eine Frage beantworten. Wir haben Kurt Werner gehört, dass der Arbeitgeber Umstände herbeiführen soll, damit Menschen sich selbst motivieren können. Was sind das für Umstände? Und dann hat er gesagt, das kann ich dir direkt beantworten, weil ich forsche am lebenden Gehirn und die Dopaminachse sprudelt am heftigsten, wenn es mit der Qualität im Umfeld stimmt. Und Motivationstreiber Nummer 2 ist die Qualität im Umgang, die wird aber maßgeblich vom Umfeld beeinflusst. Und als ich diese Information auf meiner Festplatte hatte, habe ich gedacht, an diesem Thema muss man intensiv arbeiten und daraus hat sich dann einiges, wie du weißt, ergeben. Die Bücher mit Christoph Quach und Andreas Gulick, Officina Humana, wie man aus bloße Arbeitsräume Räume für Potenzialentfaltung macht. Und dann kam das Buch, wo die Seele singt, über Kunst in Unternehmen. Darüber werden wir vielleicht auch noch ein bisschen reden. Und der Prozess geht weiter. Es entsteht gerade ein weiteres Buch, um das alles zu verdeutlichen.
Werbung. Und ich darf euch meinen Sponsor Adobe Acrobat vorstellen, die Komplettlösung für eure PDF-Dokumente und E-Signaturen. Ihr kennt das, in eurem Unternehmen sind viele Dateien im Umlauf, viele kommen per E-Mail, manche werden mit euch geteilt und ihr könnt jetzt alle Aufgaben rund um diese Dokumente von einem Programm aus regeln. Das heißt, Adobe Acrobat gibt euch die Möglichkeit, alle diese PDF-Dokumente zu bearbeiten, zu unterzeichnen und auch Notizen hinzuzufügen. Ihr könnt hochwertige PDF-Dokumente erstellen und ganz einfach mit anderen gemeinsam bearbeiten und abstimmen. Das nächste ist, dass ihr mit einem einfachen Klick diese PDF-Dokumente auch speichern und mit einem Kennwort schützen könnt. Das Ganze dann ganz sicher in der Cloud bestimmt ihr, wer sie anzeigen, kopieren und drucken darf. Und das Schöne ist, ihr könnt natürlich da arbeiten, wo ihr gerade seid. Das heißt, nutzt ihr den Desktop, dann seid ihr mit Adobe Acrobat dort unterwegs. Ihr könnt natürlich genauso Tablet oder Smartphone nutzen oder einfach im Browser weiterarbeiten. Also maximale Flexibilität. Ich packe euch den Link mal in die Shownotes. Ich kann es euch wirklich empfehlen. Arbeite seit einer ganzen Weile schon mit Adobe Acrobat und würde sagen, probiert's mal aus. Damit wir die Arbeitswelt menschenfreundlicher gestalten können und auch die Büros, müssen wir uns ja mit den Menschen erstmal beschäftigen, um zu schauen, was macht uns eigentlich aus als Menschen. Du sprichst da ja auch immer von 4 Bereichen oder Facetten des Menschen. Vielleicht kannst du uns die auch nochmal erklären.
Ja, der Mensch ist ein 4-dimensionales Wesen. Wir haben einen Körper, Und dieser Körper braucht unter anderem stimmige physische Ergonomie. Die ist heute eine Selbstverständlichkeit, wenn wir von bestimmten Aspekten wie Licht und Luft und so weiter mal absehen. Also das ist die erste Dimension. Die zweite Dimension ist das Ich. Also das Ich, das braucht Geborgenheit und Freiheit. Und das geht heute ja mit dem hybriden Arbeiten wunderbar. Da wird Menschen beides gegeben, obwohl, wenn sie im Büro sind, werden sie auch oft festgesetzt. Deswegen sagt mein Freund Michele De Lucchi, der große italienische Designer, die höchste Qualität eines Produktes, also auch eines Büros, ist das Maß an Freiheit, das es seinem Benutzer schenkt. Also wir haben Körper, wir haben Ich, dann haben wir einen Geist, der braucht Sinn und Sinnstiftung und braucht Schönheit. Und dann haben wir noch ein nicht organisches Organ, das ist die Seele. Und die Seele hat eine wichtige Aufgabe, die muss die Verbindung mit dem Großen und Ganzen aufrecht zu erhalten. Und die braucht Nahrung. Und die meisten Seelen sind leider ausgehungert und deswegen ist diese Verbindung abgebrochen. Und deswegen ist es heute die wichtigste Aufgabe eines Unternehmens, aber auch eines jeden Menschen, diese abgebrochene Verbindung zum Universum wieder zu restaurieren. Und du lächelst ein bisschen, das klingt sehr esoterisch, aber dieser Gedanke ist nicht von mir. Den habe ich in der Haniel Akademie gehört bei einer Veranstaltung. Es ging um China und Europa. Ist das jetzt eine Bedrohung oder eine Chance? Hat erst ein Chinese gesprochen und dann der deutsche Redner hat sein Manuskript zusammengefaltet und gesagt, alles, was ich sagte, hat mein Vorredner schon gesagt. Dann hat er frei gesprochen und plötzlich kam diesen bemerkenswerten Satz. Noch bemerkenswerter war, dass er einen lang andauernden Applaus bekam. Und im Saal saßen lauter Unternehmer und Politiker. Und der den Satz gesprochen hat, war Professor Strube, damals Aufsichtsratsvorsitzender der BASF, früher langer Vorstandsvorsitzender. Und das ist neu. Also so haben früher Captains of Industry nicht geredet. Ich habe später mit ihm dieses Thema vertieft. Und er verdankt die Einsicht seiner Kinder und die Gespräche mit seinen Kindern. Also Kinder sind wirklich unsere Lehrmeister.
Ja, und da geht's ja schon bei den Kinderzimmern auch los. Wie richtet man die ein, damit die Kinder dort möglichst frei auch spielen, ja, damit man ihnen was anbietet, aber sie selber wählen, wie viel Zeit sie mit Lego, Playmobil oder was auch immer sich beschäftigen wollen. Und in den Büros hat man den Menschen ja eigentlich in der Vergangenheit nicht diese Freiheit gegeben. Man hat sie quasi in kleine Räume gesperrt, also auch nicht zu viel Platz und auch keine Kunst, also habe ich selten erlebt, also früher, jetzt schon immer mehr. Dann kam irgendwann auch Google und Co. mit Bällebädern, neuen Ansätzen, Coworking Spaces mit neuen Designansätzen und die haben natürlich auch viele Impulse reingebracht. Also wie siehst du eigentlich diese ganze Entwicklung des Büros? Siehst du da eine positive Entwicklung?
Entwicklung, also Deutsch ist ja leider nicht meine Muttersprache. Ich liebe diese Sprache, aber ich beherrsche sie nicht so. Aber ich liebe dieses Wort entwickeln. Entwickeln bedeutet buchstäblich die Wickel entfernen und zum Kern, zum Wesen einer Sache vordringen. Das ist Entwicklung. Und in der Bürowelt entwickelt sich jetzt einiges, aber so richtig, also flächendeckend zum Kern, zum Wesen des Büros zurückkehren, passiert noch nicht. Also wir befinden uns mit unseren Systemen, und dazu gehört die Welt der Wirtschaft und wie sie sich in der Welt eingerichtet ist, in einem Dilemma. Also wir stecken fest. Und wenn man so feststeckt in einem Dilemma, heißt es, man kann nicht einfach weitermachen wie bisher. Man kann auch nicht zurück über den Weg, den man gekommen ist. Man muss raus. Und das heraus gelingt eigentlich nur über Transformation. Und Transformation gelingt nur, wenn man ein langes Gedächtnis hat. Und dieses Gedächtnis ist uns ab der Renaissance abhanden gekommen, weil die Welt ab da komplex geworden ist. Und man hat angefangen zu fragmentieren, vermeintlich, um die Übersicht zu behalten. Aber dadurch haben wir das Einfache durch das Vielfache ausgetauscht. Und wir haben die Anfänger verloren, ja. Also und dahin müssen wir zurück. Also Transformation gelingt nur, wenn man ein langes Gedächtnis hat. Und da muss man sich an ein paar Dinge noch erinnern. Also die meisten Büros sind ja in Unternehmen. Und man muss sich dann an die Erfindung der Ökonomie zunächst mal erinnern. Das war ja die Managementwissenschaft von der ethisch Verantwortliche, also ethisch verantwortliche Menschenführung unter dem Dach eines Hauses. Und das Haus hatte 5 Wirkungselemente. Das eine war die Wirtschaftlichkeit. Also die Häuser, die Unternehmen sind heute nicht so wirtschaftlich, wie sie sein könnten, weil durch die Umstände dort gibt es Reibungsverluste ohne Ende. Wir haben die Dominanz der wirtschaftlichen Rationalität schon angesprochen. Dann gibt es das Thema Schutz. Also das ist das zweite Wirkungselement des Hauses. Und wenn 60% heute aller abhängig Beschäftigten immer noch mit Angst am Arbeitsplatz sitzen, sollten sie da sein, dann ist es nicht Schutz. Dann Zusammengehörigkeit. Da mangelt es in vielen Organisationen auch. Da ist dann so eine Gruppenmentalität und kein Teamgeist. Dann gibt es die Kulturpflege. Die Kultur hast du schon angesprochen. Und dann gibt es die Identitätsstiftung. Und überall, wo ich hineingehe in Unternehmen, kann man an eins dieser Wirkungselemente anfangen zu arbeiten, weil sie verwahrlost sind. Also das ist das eine. Wichtig ist auch, dass damals, wir reden ja über die antike Griechenlands, es vornehmlich um das gute Leben in diesem Haus ging. Ja, also das ging nicht um Renditeoptimierung. Haus sollte natürlich existieren bleiben, deswegen musste man vernünftig wirtschaften. Aber es ging um das gute Leben in diesem Haus im Einklang mit der Natur. Und also das ist das eine. Das andere ist, dass das Büro wurde sehr viel später erfunden natürlich als die Ökonomie. Und es ist eine Erfindung des Mittelalters, also 11. Jahrhundert. Ich verorte die im Rheingau, also der schöne Landstrich Deutschlands, in dem ich lebe. Und gegenüber mein Zuhause hat die Hildegard von Bingen prägend gewirkt. Und ihre Töchter, wie sie ihre Nonnen genannt hat, haben ihr Gedankengut verschriftlichen wollen in einem Riesenkodex. Die gibt es tatsächlich in Wiesbaden. Und ich behaupte, die sind damit nicht zurechtgekommen. Und Kloster Eberbach, man kennt das Skriptorium aus der Name der Rose, ist gegenüber, dort wurde das gemacht. Und dort hatte ein Mönch es leid, mit diesen Schriftrollen und diesem Papierstapel durchs Kloster zu rennen und hat dann abgefragt, darf er in der Schreinerei Holz holen, und heraus kamen 2 Holzböcke und ein paar ungehobelte Bretter, und das war der allererste Schreibtisch der Welt. Und dann hat er geguckt auf diesen ungehobelten Platten und gedacht, das Papier und das Leder nimmt Schaden, und hat einen Teil seiner Kutte drüber ausgelegt, um sein Schriftwerk zu schützen. Und das ist die zentrale Idee des Büros, dieses Kleidungsstück, das hieß Bura. Daher kommt der Begriff Büro, und das Büro wurde damals also explizit erfunden, um das Kostbare zu beschützen, und heute wird das Kostbare nicht mehr so beschützt. Und man muss diese Geschichte kennen, um die Transformation heute richtig machen zu können. Dann können wir noch weitergehen mit der Renaissance, aber das führt vielleicht zu weit.
Wenn ich manchmal Vorträge halte, dann frage ich die Leute auch, wie sie zukünftig arbeiten wollen. Dann zeige ich manchmal so ein Bild von so einem digitalen Nomaden, so hat man sie früher genannt, der sitzt dann auf so einer Südseeinsel mit seinem Laptop, und dann zeige ich manchmal so ein Bild, wo dann irgendwie 10 Leute nebeneinander in ihren Einzelbüros sitzen, so als Spannbreite, als Spannungsfeld vielleicht auch. Und das zeigt oft überhaupt erstmal auf, wie viele Optionen wir heutzutage auch haben. Ich habe in eurem Buch auch gelesen, Büros sollten Kraftorte sein. Das fand ich auch eine sehr schöne Formulierung. Die Frage ist natürlich, was machen wir dann in diesem Büro? Es bringt ja wenig, wenn ich zum Beispiel aus Rostock nach Berlin fahre und 8 Stunden allein vor dem Computer sitze und dann nach Hause fahre. Das heißt, es geht um Begegnung. Ja, du sagst ja auch, wenn wir uns begegnen, dann sind wir eigentlich Menschen. Wir brauchen das. Wir brauchen diesen Austausch. Aber vielleicht müssen wir da auch neu dazulernen, denn ich erlebe auch immer wieder, dass Büroquoten eingeführt werden von Unternehmen, die sagen, ihr müsst jetzt 2, 3, 4 Tage zurückkommen, vielleicht auch die Tage selbst vorschreiben, führt dann dazu, dass die Leute kommen, da sitzen, aber nicht unbedingt mehr zusammenarbeiten, ja, diese Co-Creation, von der wir sprechen. Das heißt, die können wir nicht erzwingen, aber wie können wir sie kultivieren?
Ja, man kann Menschen dazu animieren, interessiert zu sein in dem anderen. Und dann kommen wir wieder zurück zu Martin Buber, der hat gesagt, wir werden am Du zum Ich. Und das ist das Schöne in der zwischenmenschlichen Begegnung, dass man nur gemeinsam weiterkommt. Aber es gibt natürlich Arbeiten, die kann man alleine machen und dann kann man die auch im Homeoffice machen. Ich liebe die Menschen dafür, dass sie diese Techniken entwickelt haben, die wir heute dank der Digitalisierung haben, dass das alles möglich ist, aber ich glaube, das Pendel ist ein bisschen zu weit in die falsche Richtung ausgeschlagen und muss unbedingt zurückkehren. Ich kenne Quartiere, wo normalerweise 500 Leute sitzen und da sitzt heute nur der Geschäftsführer und der Hausmeister und so kann das natürlich nicht sein. Und deswegen habe ich es extra mitgebracht, stand in der FAZ vom 4. Februar, also ziemlich aktuell, einen großen Bericht, zurück ins Büro, jetzt aber wirklich. Und da wird geschrieben, dass von 10 Captains of Industry 7 der Meinung sind, dass wir in 3 Jahren wieder zu 100% im Büro arbeiten. Das ist natürlich wishful thinking, aber man merkt, wie stark das Bedürfnis bei den Arbeitgebern ist, dass die Situation, wie sie jetzt ist, wieder geändert wird. Also wir müssen da das rechte Maß finden. Ich bin sehr für Flexibilität und ich bin sehr für diese Freiheit, aber es darf nicht überhand nehmen. Es gibt ja, das ist dann das Remote Work, Menschen, die noch nie in der Firma gewesen sind, wo sie, für die sie Tag ein, Tag aus arbeiten. Ja, und das geht für bestimmte Tätigkeiten natürlich, aber das meiste müssen wir doch co-kreativ machen und da ist diese Begegnung und diese Nähe ganz wichtig. Aber da muss das Büro natürlich sehr attraktiv sein. Und es wird nicht unbedingt attraktiv, wenn man so ein Kickertisch aufstellt und die Bällchen dahin bringt und so weiter. Es braucht eine andere Form der Attraktivität, glaube ich. Ja, es braucht den sogenannten integralen Schönheitsbegriff. Es muss eigentlich alles schön gemacht werden und dann werden die Menschen auch gerne dorthin kommen, ja.
Ich darf hier für diesen Podcast ja auch immer wieder Büros besuchen, ein Unternehmen und schaue dann immer ganz neugierig, wie sie das eingerichtet haben, wie sie kulturell damit umgehen. Das sind dann manchmal kleine Startups, manchmal auch große Konzerne. Bei Google war ich zum Beispiel auch zu Besuch und wollte wissen, warum sie auch nach wie vor einer der attraktivsten Arbeitgeber sind, also was auch die Anzahl der Bewerbungen angeht. Und sie haben mir erklärt, dass sie ja auch wieder mehr ins Büro gehen bei Google. Das heißt, ich glaube, 3 Tage
aktuell. Ja, da gibt es sogar diese Wettbewerbe, wer am längsten da ist, nicht?
Gibt es sogar. Und das hat natürlich auch mit dieser Zufälligkeit zu tun, die man herstellen möchte, dass Dinge out of the blue angestoßen werden oder weitergespielt werden. Und was sie eben dafür tun, sind nicht nur gute Standorte und hochwertige Büros, die auch sehr verspielt sind, sondern auch ein gutes Essen ist dort auch ein sehr wichtiger Punkt. Und sie haben mir auch erklärt, hier auch in Berlin, dass sie damit den Leuten auch einfach was abnehmen. Ja, die haben dort also Leute aus 45 Nationen, die teilweise auch frisch dazugekommen sind, die sich dann keine Gedanken machen müssen um Frühstück, Mittag oder Abendessen. Das gibt es alles dort und ja, auch noch in gesund.
Die Wäsche abgeben oder es wird gereinigt und die können es mit nach Hause nehmen. Und
ist ja auch menschenfreundlich, ja, wenn man so möchte. Ja. Also auch ein Grund, vielleicht dann ins Büro zu kommen. Auf der anderen Seite habe ich hier auch schon Unternehmer und Unternehmerinnen zu Gast gehabt, die gesagt haben, wir arbeiten zu 100% remote und das funktioniert bei uns super, denn die Menschen haben so eine große Flexibilität, auch ihr Familienleben und alles, was noch außerhalb der Arbeit stattfindet, zu vereinbaren. Unser gemeinsamer Freund Raphael Gilgen von Vitra sagt ja auch immer, die Menschen haben nichts gegen das Büro, sie haben was gegen den Weg zum Büro und die Zeit, die damit verbunden ist. Und ich frage mich jetzt, wie wir auf der einen Seite diese menschenfreundliche Flexibilität, die wir durch das Homeoffice haben, verbinden können mit Büros als Kraftorte. Ja? Mhm. Also der hybride Mix. Wie gestalten wir den?
Ja, man sollte die so gestalten. Und es ist für Unternehmen zu Unternehmen anders natürlich, weil das Büro ist auch ein großer identitätsstiftender Faktor. Und das kann nicht alles so gleich werden, wie man das heute oft sieht. Also die kann man so austauschen. Ja, man muss es so machen, dass es, ich habe vorhin versucht, schön. Also Schönheit ist eigentlich eine verantwortungsvolle Antwort auf die Krisen der Gegenwart. Und sie wird die Welt schonend in die Zukunft führen. Und da geht es natürlich um unglaublich viele Schönheiten. Ja, es geht um die Schönheit der Begegnung. Es geht um die Schönheit des Ambientes. Was ist denn ein schönes Ambiente? Eine große Frage natürlich. Aber wo wird der Mensch ganzheitlich angesprochen? Das muss in irgendeiner Form gelingen. Und hier ist eine, dort wo wir dieses Interview führen, eine wunderbare Arbeitswelt. Es ist relativ wenig Kunst. Ich habe ein Foto gesehen und Kunst ist unglaublich wichtig. Wir haben über die Seele bereits gesprochen und die Seele braucht Spirit und Spirit gibt es konzentriert nur in der Religion und in der Kunst. Und deswegen muss Kunst meines Erachtens in überall dort sein, wo Menschen arbeiten, aber die muss so sein, dass der Mensch auch Zugang findet. Da muss das Unternehmen auch ein bisschen helfen, dass man an die Nahrung herankommt. Also nicht nur über Mittag am Buffet, in der Mensa oder in der Kantine, sondern auch an diese Nahrung herankommt. Ja, und wenn man alle diese Dinge dann so addiert, dann wird es sehr attraktiv und sehr schön und sind die Menschen auch gerne da. Aber es ist auch von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben überhaupt nicht das Bedürfnis. Da könnte man lange darüber reden, woher das kommt, dass das Bedürfnis nicht da ist. Andere haben das Bedürfnis, denen wird es nicht geboten. Also wir haben mal ein Buch gemacht für IKEA, wo wir die Weisheiten des Gründers verpackt haben und homöopathisch wieder zurückgeschickt haben in die Arbeitsgemeinschaft. Und da ist ein Märchen drin für Kinder. Mhm. Und es endet mit dem wunderbaren Satz, das meiste ist noch nicht getan, wunderbare Zukunft. Und das gilt auch für das Büro. Ja.
Mhm. Ich habe ein Bild gesehen, wo du in deinem Büro sitzt. Sehr viel Kunst, also eigentlich ein Atelier. Vielleicht kannst du uns mal berichten, wie du dir dein Büro eingerichtet hast oder vielleicht, wie du es auch entwickelst. Vielleicht ist das ja auch ein Prozess.
Ja, in diesem Büro würden die meisten Menschen verrückt werden, weil sie abgelenkt werden natürlich. Aber ich habe schon gesagt, ich bin Kunstsammler und ein nicht dogmatischer Kunstsammler. Ich war mal dogmatisch, habe nur konkrete Kunst gesammelt, bis ich wichtige Begegnungen hatte. Und dann habe ich sehr viel breiter gesammelt. Aber ich bin sehr inspiriert von der Renaissance. Das war ja eine hochinteressante Zeit, wo man drei Energien gebündelt hat. Das war die Methode der Renaissance: Humanismus, Kapitalismus und Ästhetik. Und in Folge wurde das auch eine Blütezeit durch diese Methode. Und die Menschen sind damals nicht so in die Welt hinausgegangen wie wir, sondern sie haben die Welt ins Haus geholt und haben Wunderkammern. Also die haben die Herrscher und die Reichen haben Wunderkammer in ihr Zuhause geholt. Da hat man gestaunt. Da hat man gemeint, man versteht den Bauplan der Welt. Und diese Methode gefällt mir sehr. Und in meinem Büro ist natürlich ein Tisch. Das ist aber ein Küchentisch, ein Arbeitstisch von Superstudio in Mailand, einen quadratischen Tisch, weil es mir wichtig ist, dass wenn wir Gespräche führen mit Gästen, dass wir alle gleich sitzen und nicht einer sitzt wie bei Putin am anderen Ende und man kann ihn kaum erreichen. Und da gibt's natürlich Stühle, weil wir sind nicht gemacht, um länger in so geknickter Haltung zu verbringen. Und diese Dinge müssen für mich schön sein, die müssen funktional sein und poetisch. Dann gibt's die Kunst, dann gibt es tatsächlich Naturalia, wie in den Wunderkammern, da gibt's viele Muscheln. Also da gibt's afrikanische Kunst, da gibt es alles Mögliche. Und ich fühle mich wie geborgen, wie im Mutterleib in diesem Raum. Und es gibt erstaunlich viele Gäste, denen es auch so geht. Einige, die sagen, ich werde hier verrückt, dann gehen wir woanders hin. Und, aber das ist meine ganz persönliche Welt, die ich auch selbst, also dieses Vorrecht ist den meisten Menschen ja nicht gegeben, dass die ihre eigene Arbeitsumgebung passend zu ihrer Person machen können. Ja, und deswegen braucht es im Büro auch eine gewisse Neutralität. Aber man kann trotzdem versuchen, also die Schönheit zum integralen Bestandteil des Büros zu machen. Aber solche Büros sind Ausnahmen. Designer haben oft solche Büros, Künstler haben solche Ateliers. Und da ich relativ frei bin in dem, was ich mache, kann ich mir das so gestalten, wie es ist. Aber das ist ein Privileg. Und ich bin dankbar, dass ich dieses Privileg genießen darf. Ja,
ja, denn man sagt ja auch, so schnell richte dir dein Büro doch besser ein. Mhm. Ja, mach dir mal über Kunst Gedanken, vielleicht auch im Homeoffice, aber man vergisst ja auch schnell, dass nicht jeder einen eigenen Raum hat zum Beispiel. Ja. Ich habe auch den ersten Teil der Pandemie im Wohnzimmer gesessen und die Kinder sprangen mir über den Kopf sozusagen. Und da musste ich so improvisieren die ganze Zeit. Das heißt, wir sind da auch sehr unterschiedlich aufgestellt. Mir hat auch der Satz von Dostojewski gut gefallen in eurem Buch, Schönheit rettet die Welt. Also Schönheit hat eine Verantwortung. Wir sollten mehr darüber reden. Gleichzeitig sagt man ja auch, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Mhm. Also wer hat denn am Ende die Verantwortung, auch Schönheit in die Büros zu bringen? Sind das dann die Führungskräfte?
Das sind eigentlich die Führungskräfte. Also ich muss noch über eine Begegnung berichten, die dazu geführt hat, dass das, was ich heute, dass ich das mache, was ich heute mache. Und zwar habe ich ziemlich lange als Exportmanager für einen berühmten deutschen Markenartikel gearbeitet, Exportmanager für Europa. Und das bedeutete, dass ich zweimal in der Woche abgeholt wurde. Damals hat man Manager noch von zu Hause abgeholt mit S-Klasse, mit Fahrer und zum Flughafen gebracht und am Ende der Reise wieder abgeholt. Das passierte zweimal in der Woche. Und wir leben in einem Gebäude, wo es einen Innenhof gibt mit Kies. Und unsere kleinen Kinder haben immer dieses Auto in den Hof fahren hören und haben dann geweint. Und Papi geht wieder. Und ich bin dann im Flugzeug gesessen und haben mir die Sinnfrage gestellt. Was sagen die Kinder, wenn die 18 sind? Und die Antwort wäre sehr dünn ausgefallen. Das, was ich verkauft habe, war eine Spirituose. Und man kann sich fragen, ist es sinnvoll, permanent in Flugzeugen zu sitzen, um diese Spirituose irgendwie international zu verkaufen. Und immer wenn man so mit sich hadert, ich habe das ein paar Jahre gemacht und habe dann auch versucht, auf diesen Reisen, in den Abenden und so weiter, das, was mich wirklich interessiert, nämlich die Kunst, viel Beachtung zu schenken. Und eines Tages war ich in Basel und hatte eigentlich abends einen Termin mit einem Direktor eines Museums, das Kunstmuseum Basel, wurde damals geführt vom Schwiegersohn von Chagall. Und diesen Termin wurde sehr, sehr kurzfristig aus wichtigem Grund abgesagt. Und ich war sehr enttäuscht. Ich war Ende 20 und noch nicht so vertraut mit den Weisheiten des Dalai Lamas. Und wenn man etwas nicht bekommt, was man gerne hätte, ist das oft ein großes Geschenk. Und dieses Geschenk bekam ich am gleichen Abend. Ich bin in meinem Hotel, das war das Hilton, bin in die Bar, um mit dem Barkeeper zu reden. Ich dachte, vielleicht verkaufe ich noch ein paar Flaschen. Aber er hatte viel zu tun, das war die blaue Stunde. Und ich hatte nur Gelegenheit, ein Gespräch zu horchen oder mitzuhören, was neben mir geführt wurde. Da saß ein ganz attraktives Paar. Und der Mann sagte zu der Frau, ich verstehe die Menschen nicht, alle finden die aufgehende Sonne schön. Und so gut wie niemanden findet meine Arbeiten schön, obwohl beide die gleiche Intensität an Schönheit haben. Und dann kam der Barkeeper und dann habe ich gesagt, bieten Sie doch diese Herrschaften etwas zu trinken an von mir. Und der Mann dreht sich um und sagt, nanu, ein Holländer, der einen ausgibt, der war vertraut mit unserem einnehmenden Wesen. Und warum machen Sie das? Und dann habe ich gesagt, ich habe Ihr Gespräch gehört und ich versuche privat was für Künstler zu tun, vielleicht kann ich auch was für Sie tun. Und das fand er interessant, er hat dann gefragt, was ich mache. Und dann hat die Frau gesagt, so, Chano, stell dir endlich vor, und das war der weltberühmte Künstler Jean Tinguely, der neben mir saß. Und wir sind Freunde geworden und wir haben dieses Thema vertieft. Und von ihm habe ich gelernt, also das war seine Weisheit, man kann darüber streiten, ob das so stimmt oder nicht. Er sagt, wir Menschen, weil wir Teil der Natur sind, nehmen alles Natürliche von innen nach außen wahr. Wir diskutieren nicht darüber, ob die aufgehende Sonne schön ist. Alles Kulturelle nehmen wir von außen nach innen wahr und es braucht die Information, um es zu verstehen. Ja? Und als ich das meinte, verstanden zu haben, habe ich am nächsten Tag meine Stelle bei meiner Firma gekündigt. Das war sehr unklug, ohne etwas Neues zu haben, mit zwei Kindern, mit einer relativ hohen Miete. Aber der Schmerz war bei mir ziemlich groß. Und ich dachte, ich will meinen Dienst im Leben dieser Sache stellen. So, und da kommen wir jetzt zu deiner Frage. Ja, es liegt in der Verantwortung von Führungskräften, ein so qualitätsvolles Ambiente herbeizuführen. Die meisten sind aber nicht dazu in der Lage, weil sie eben nicht diese Information haben. Ja, und es stimmt nicht, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Also beim Naturschönen würde ich das noch gelten lassen, aber beim Kulturschönen nicht. Wir gehören zur Spezies Homo sapiens sapiens. Und das eine Sapiens steht für Geschmack. Es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Das ist das interesselose Wohlgefallen von Immanuel Kant. Und das andere Sapiens steht aber für Wissen, für Bewusstsein, für das Kennen der Kriterien, für das Bedeutsamfinden von Qualität und für das Anreichen in sich einer Hierarchie der Entscheidungskriterien. Und über diese Fähigkeit in Bezug auf Büroeinrichtung verfügen viele Führungskräfte nicht. Früher war es so, dass am Ende die Frau des Vorstandsvorsitzenden damit entschieden hat, weil sie ihr Haus schön einrichten kann. Ja, also gibt wahrscheinlich Frauen, die das fabelhaft können, und das ist dann auch wunderbar, wenn sie es machen. Aber wenn sie da ihren eigenen Geschmack hereinbringen, ohne das andere mitzubringen, dann wird es eben nichts. Und deswegen ist es nach wie vor so, auch bei vielen neuen Bürokonzepten, die man so sieht, die unter diesem New Work Label entstanden sind, ist es nichts, weil die Entscheider also nicht genügend wissen zu diesem Thema. Hm. Das hat wiederum was mit diesen Seelen zu tun, die unterernährt sind. Also die gibt es ohne Ende bei Menschen, die mit diesem Thema beschäftigt sind. Und dann ist es ein Glück, ich arbeite an einem Buch über die Schönheit zusammen mit Christoph Quach. Schönheit rettet die Welt. Kann ich vielleicht nachher noch kurz was darüber sagen. Und schwangere Frauen sehen immer überall schwangere Frauen. Und ich sehe immer auch dieses Schönheitsthema. Ich war dann in einer Leibausstellung in Stuttgart und da gab es einen sehr schönen Katalog zu. Da waren einige Zitate drin, eins von einem Neoplatoniker. Und da hat mich wirklich umgehauen. In etwa geht so, das Auge hätte die Sonne nie gesehen, wenn sie nicht von Art und Gestalt der Sonne wäre. Und die Seele kann die Schönheit nicht sehen, wenn sie selbst nicht schön geworden ist. Und das entscheiden meiner Meinung nach, aber das ist meine Meinung, viel zu viele Leute über das Büro der Zukunft, die keine schöne Seele haben.
Das muss man auch erstmal so sacken lassen. Du hast ja auch einen speziellen Jobtitel.
Ja, Cultural Capital Producer.
Damit verbunden ist ja auch deine spezielle Arbeit und Arbeitsweise.
Ja, eigentlich bin ich Unternehmensberater. Aber das nennen sich sehr viele Leute, die zum Beispiel bei der Volksbank in einer Filiale nicht mehr gebraucht werden. Die werden dann Unternehmensberater. Und ich wollte nicht unbedingt, ohne despektierlich zu sein, diesen Menschen gegenüber, aber in diese Schublade landen. Und dann habe ich eben diesen Begriff für mich entwickelt, Cultural Capital Producer. Und im Grunde genommen ist es auch das, was ich in den Unternehmen mache. Ich versuche, das kulturelle Kapital zu mehren, zum Wohle des Unternehmens und deren Mitarbeiter.
Und wir haben vorhin die Gallup-Studie angesprochen. Ich habe heute Morgen nochmal auf die Seite geschaut und mir die letzten Zahlen angeschaut. 59% haben sowas wie innerlich gekündigt, sind offensichtlich unzufrieden.
Ja.
Viele bleiben trotzdem. Mhm. Was sagst du denen als jemand, der mit Leidenschaft am Werk ist?
Also, Work-Life gibt's bei uns nicht zum Beispiel, bei meiner Frau und mich nicht. Leben, Lieben, Arbeiten ist eine Einheit. Das ist eine Idealform des Lebens, glaube ich. Und ja, was sagt man denen? Also, man muss die Wirklichkeit, die man sich wünscht, selbst kreieren. Und wenn das nicht die Wirklichkeit, die man sich wünscht, ist, dann sollte man sehen, dass man da schleunigst rauskommt. Das ist nicht immer einfach. Denn man hat vielleicht Kinder und man hat eine Hypothek, die man bedienen muss und so weiter. Aber ja, man muss versuchen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sich konspirativ trifft. Das sind Führungskräfte, die unter Vorstände von DAX-Unternehmen arbeiten und die nicht innerlich gekündigt haben, aber die nicht glücklich sind mit ihrer Situation. Und die tauschen sich aus und die laden auch immer jemanden ein, der einen Impulsvortrag hält. Irgendwann war ich es. Und da muss man am nächsten Tag einen Gedanken nach dem Frühstück in den Raum werfen sozusagen. Und das ist dann das Thema des Tages. Und Christoph Quach verdanke ich den Hinweis auf ein amerikanischer Dichter, der heißt White. David White, und er hat ein wunderbares Gedicht, das heißt Sweet Darkness. Das beginnt mit zwei ganz wichtigen Sätzen, die nachher vielleicht für die Schönheit noch eine Rolle spielen. When your eyes are tired, the world is tired also. Also wenn deine Augen müde sind, ist die Welt auch müde. Aber es endet mit drei wahnsinnigen Zeilen. The world was made to be free in. Give up, das ist das Thema jetzt, give up all the other worlds except the one to which you belong. Sometimes it takes darkness and the sweet confinement of your loneliness to learn anything and anyone that does not bring you alive is too small for you. Also alles, was einem nicht lebendig macht, ist zu klein. Und die Menschen, die in einer Tätigkeit gefangen sind, die sie nicht lebendig macht, ist zu klein für die. Und die müssen in irgendeiner Art und Weise versuchen, da herauszukommen. Es ist schwierig, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Und nach dieser Veranstaltung habe ich zwei Anrufe bekommen. Eins von einer Führungskraft, der 30.000 Leute unter sich hat. Der hat gekündigt, ist dann erstmal mit Schlittenhunde durch Alaska und hat sich bedankt, persönlich bedankt. Er ist gekommen und hat gesagt, dass genau das habe ich gebraucht, um da rauszukommen. Und ein anderer ebenfalls für ein großes Digitalanbieter, und der wurde später, er hat sich selbstständig gemacht und den dürfte ich dann auch beraten, das ist wunderbar. Also ich glaube, man muss versuchen, etwas zu finden, was Eignung und Neigung entsprechend ist. Und das ist genau das, was der Bergmann meinte und was so oft falsch erklärt wird. Der meinte, man muss das machen, was man wirklich, wirklich will. Ja, deswegen, es gibt ja diese berühmte Firmen, die in Garagen entstanden sind. Und dann denkt man, wie kann man in einer Garage, wo der Müll noch steht, und arbeiten. Aber die sind natürlich angefressen von ihrem Ding. Wie heißt es hier schön bei Viktor Frankl? Wenn man ein Warum zum Leben hat, erträgt man fast jedes Wie. Mhm. Und die brauchen das alles nicht. Ja, die sind besessen von dem, was sie machen. Und das geht so. Aber viele, viele Menschen machen etwas, was sie am liebsten nicht machen würden. Und das ist natürlich tödlich für die Lebensqualität. Die tragen das auch, diese Missstimmungen, ihre Familien herein. Und es ist Teil des Lebens. Und ich finde, man sollte sich bewusst sein, dass wir das meiste, das Wichtigste im Leben nicht wählen konnten. Also ich konnte nicht wählen, wann ich geboren wurde, wo ich geboren wurde, was meine Muttersprache ist, ob ich Geschwister habe oder nicht. Das war alles vorgegeben. Und das Wenige, was bleibt, sollte man versuchen, so bewusst wie möglich zu wählen. Ja, und ich weiß nicht, was Karl Jaspers, der hat gesagt, was den Menschen bestimmt, ist, wo er wählt und gewählt wird und wo er annimmt und wo er ausweicht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Und da muss man sehr vorsichtig sein bei der Wahl, und gerade wenn man Kinder begleitet, die sollte man nicht irgendwo hineinzwängen, sondern Eignung und Neigung entsprechend zu ihrem Talent passend entfalten. Und keiner soll, sagt der große Humanist Erasmus von Rotterdam, neidisch auf einen anderen sein. Ja.
Vielleicht können wir nochmal abschließend über das neue Buch sprechen, an dem ihr gerade dran seid. Es geht natürlich auch um Schönheit. Kannst du uns da schon mal ein bisschen Appetit machen?
Ja, gerne. Also, ich wurde angerufen von einem Kunden, einem potenziellen Kunden, und ich wurde ihm zugeführt. Er hat das Familienunternehmen übernommen, sind investiert in Supermärkte, also Supermarktimmobilien. Und der Vater war extrem erfolgreich, hat auch eine berühmte Lebensmittelkette in Deutschland aufgebaut, hat das aus Amerika mitgebracht, Markendiscounter. Ist zu früh verstorben und dann musste der Sohn ins Geschirr und musste dann als verantwortlicher Märkte, die vom Vater gebaut wurden, zurückbauen. Und das Material konnte nicht einfach auf die Deponie, das war Sondermüll. Und er hat vier Kinder und hat gesagt, mit mir nicht. Ich will mein Unternehmen nachhaltig machen und ich will nachhaltig bauen. Und ich wurde ihm zugeführt und er hat gefragt, kannst du mich begleiten dabei? Wunderbar, also Man lernt von seinem Kunden am meisten, dann haben wir mit diesem Prozess begonnen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das größte Problem, was wir begegnen werden, ist, dass diese wunderbare Idee von dir nicht von allen getragen wird. Das wusste ich auf Machiavelli. Wenn man etwas Neues will, dann hat man zunächst alle mal gegen sich, die von der alten Situation profitieren, und die Zweifler glauben erst, wenn sie sehen. Und da habe ich gesagt, es wäre sehr gut für deine Arbeitsgemeinschaft, wenn wir ein Buch machen, wo wir nicht belehren, sondern spielerisch Menschen dieses Thema Nachhaltigkeit nahebringen. Und er war begeistert, und dann haben wir das gemacht. Ich habe es hier dabei. Es heißt, als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten. Der Autor ist Martin Häusler. Und es haben Mitbewerber dieses Unternehmers, und das ist auch die neue Zeit, von dieser Idee gehört. Und die haben gesagt, da würden wir gerne mitmachen. Wir würden gerne dieses Buch mitbezahlen. Und am Anfang war das für mich ein bisschen eigenartig, weil wir arbeiten in der gleichen Branche nie für zwei Mitbewerber. Aber die haben gesagt, wir sind teilweise auch Kunden voneinander. Also ich würde das gerne machen. Und dann haben weitere Privatpersonen darüber gehört. Und entstand eine Gruppe von 8, 9 Leuten, die haben dieses Buch finanziert. Und dann haben die gesagt, gut, also das, was damit verdient wird, sollte jemand zugutekommen. Und das wurde die Stiftung von Eckart von Hirschhausen, Gesunde Erde, gesunde Menschen. Also alles Geld, was verdient wurde, auch ich habe Prodeo, dieses ganze Projekt begleitet, ist an seine Stiftung gegangen und geht an seine Stiftung. Als es dann fertig war, haben meine Frau und ich gesagt, was rettet denn eigentlich die Welt? Ja, hier macht man sich auf den Weg, die Welt zu retten, was rettet die Welt? Und das ist tatsächlich die Schönheit. Es gibt ja den bereits genannten Satz von Dostojewski. Und wir haben schon vor 15 Jahren, als wir eine Dokumentation über die eigene Arbeit gemacht haben, gesagt, wir wollen uns im Alter in Schönheit auflösen. Und wir sind jetzt beide deutlich über 70 und haben gesagt, wir machen jetzt das Buch über die Schönheit. Und dann haben wir Christoph dafür begeistert, Christoph Quach, weil ich kann das so nicht versprachlichen, wie er es kann. Ich habe viele gute Ideen und kann es auch kuratieren und habe auch die besten Menschen, die es gestalten. Aber wir machen es gemeinsam, und dieses Buch ist nun fast fertig und wird im Mai erscheinen, 350 Seiten. Im Inneren sagte gestern eine Buchhändlerin hier in Berlin, die ich hier schon vorgestellt habe, eine Wunderkammer. Es ist eine grafische Delikatesse. Es ist inhaltlich auf die Höhe der Zeit und es hat die schönsten Illustrationen. Es geben sich Goethe und Schiller und Andy Warhol und Basquiat und Susan Sontag und Leibovitch und viele, viele andere die Hand. Und ja, wir hoffen, damit die Welt ein Geschenk machen zu können, damit deine Kinder und die noch nicht Geborenen irgendwann von uns eine lebenswerte Welt erben.
Toll. Da freuen wir uns schon drauf. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank nicht nur, was du heute geteilt hast, sondern was du auch bewirkst. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Arbeit. Da sind wir auch wieder beim Thema Arbeit. Und es geht ja nicht immer nur, weil in Deutschland, das hatten wir vorhin, dieser Begriff New Work so groß wurde. Mittlerweile finden den viele auch gar nicht mehr so gut. Es geht ja nicht per se ums Neue, sondern um etwas Menschliches, finde ich. Und da hat die Schönheit viel mit zu tun. Schön, dass wir das heute mal beleuchten konnten. Und bleibt dir abschließend noch ein Satz, den du uns hier mitgeben kannst. Hier hören ja sehr unterschiedliche Menschen zu. Leute aus Personalabteilungen, geschäftsführende Menschen, Kommunikatoren, also bunt durch die Bank, auch verschiedene Branchen. Was sollten wir jetzt abschließend nochmal beherzigen?
Ja, es gibt der schöne Gedanke, dass wenn ein Gespräch gelungen ist, in uns bleibt, etwas in uns bleibt, das uns verändert hat. Mich hat unser Gespräch schon verändert und dafür bin ich dankbar.
Ich danke dir. Bis dann, mach's gut.
Danke dir.
Tschüss.